ARD. Herzlich willkommen. Stellen Sie sich vor, es ist Wahlabend, Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen in 4 Wochen. Jörg Schönenborn steht dann im TV möglicherweise vor Torten- und Balkendiagrammen, die Fragen aufwerfen. Was ist, wenn eine extremistische bzw. autoritär-populistische Partei reüssieren konnte? Hätte das das Zeug, unsere Republik zu verändern? Könnten Antidemokraten Recht und Verfassung missbrauchen im Sinne der Zementierung der eigenen Macht? Könnten sie demokratische Rechte nutzen, um das System von innen abzubauen? Und was lässt sich tun, um Institutionen für diesen Fall zu schützen? Unser heutiger Gast hat Antworten auf diese Fragen. Sein Buch trägt den Titel »Die verwundbare Demokratie – Strategien gegen die populistische Übernahme«. Herzlich willkommen, Maximilian Steinbeiß, zugeschaltet aus Berlin. Hallo.
Ja, hallo, guten Morgen.
Maximilian Steinbeiß ist Journalist. Er hat Jura studiert. Er ist Gründer des Verfassungsblogs, eines Online-Forums für verfassungsrechtliche Themen. 2023 hat er das Thüringen-Projekt ins Leben gerufen. Am Beispiel dieses Bundeslandes haben Juristen und Politikwissenschaftler untersucht, was passieren würde, wenn eine autoritär und populistische Partei staatliche Machtmittel in die Hand bekommt. Die Wissenschaftler haben das Thüringer Landesrecht auf Schwachstellen untersucht, die es für eine Manipulation durch Antidemokraten anfällig macht. Das Buch ist nicht nur eine Zusammenfassung dieses Thüringen-Projekts, es stellt die Entwicklungen in Deutschland auch in einen größeren Zusammenhang. Es beleuchtet auch Fälle anderswo auf der Welt in der jüngsten Vergangenheit, die zeigen, was passiert, wenn die Regierungsmacht an eine autoritär-populistische Partei fällt, die entschlossen ist, die demokratisch erworbenen Möglichkeiten so zu nutzen, ja, dass sie die Macht möglichst nicht mehr hergeben muss. Herr Steinbeiß, ist unser demokratisches System, das in vieler Hinsicht ja doch recht stabil und sturmfest scheint, in Ihren Augen verhältnismäßig dann doch leicht auszuhebeln durch extremistische Parteien?
Na, wir haben ja in den letzten Jahren in ganz vielen Ländern in Europa und auch außerhalb von Europa gesehen, dass auch Demokratien, von denen wir immer gedacht haben, dass die eigentlich viel stabiler und viel robuster und viel älter und viel erfahrener sind, nochmal als Deutschland, dass die, in welchem Maße die anfällig sind, in welchem Maße die gefährdet sind und dass da auch eine Strategie am Werke ist. Und das war sozusagen die Prämisse unserer Untersuchung, zu gucken, was passiert, wenn diese Strategie in Deutschland zusätzliche Möglichkeiten in die Hand bekommt, dadurch, dass sie bestimmte Wahlziele erreicht und Wahlerfolge erzielt. Und das war das, was wir da gemacht haben in dem Thüringen-Projekt.
Wir sind ja nun bislang einer der wenigen Staaten, in denen der autoritäre Populismus noch nicht regiert oder regiert hat, nicht auf Landesebene, auch nicht auf Bundesebene. Viele sagen, unser System ist widerstandsfähig. Sie nennen das allerdings eine deutsche Überheblichkeit. Warum?
Also wie gesagt, also das haben ganz andere Länder auch von sich vermutet. Und man kann eben auch jetzt schon sehen, dass diese Strategie auch ohne, dass es dazu kommt, dass es dazu Regierungsbeteiligung kommt oder zu tatsächlicher Machtübernahme, dass diese Strategie wirkt durch Obstruktion in den Institutionen, solange die noch in der Minderheit sind und entsprechend damit zu rechnen ist, dass dann auch, wenn dann entsprechende Mehrheiten entstehen, dann diese Institutionen auch übernommen werden und sozusagen gegen die Demokratie gedreht werden. Und es gibt überhaupt gar keinen Grund zu verglauben, dass wir da irgendwie besser gefeit werden, wären gegen solche Szenarien, als es andere Länder sind. Mhm. Wenn man sich das genau anschaut, dann kann man sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene sehen, dass unsere Demokratie da sehr verwundbar ist.
Sie haben den Begriff Obstruktion verwendet, über den werden wir später wahrscheinlich noch sprechen. Also es geht um das Ausbremsen, um das Blockieren von bestimmten Vorgängen. Wenn jetzt eine extremistische Partei in einem Bundesland, machen wir es mal konkret, an die Regierung käme, wie weit könnte sie denn eine sogenannte Machtübernahme treiben?
Also es kommt darauf an, in welchem Umfang sie an ihre Regierung kommt. Also wenn sie sagen, eine absolute Mehrheit bekäme, zum Beispiel im Bundestag, das ist schon ein Szenario, das habe ich schon vor 5 Jahren mal unter dem Titel Ein Volkskanzler durchgespielt, dann könnte sie innerhalb von einer Legislaturperiode die gesamte Demokratie aushebeln und zwar ohne offenen Verfassungsbruch, ohne einen Buchstaben am Grundgesetz zu ändern und ohne klassischen autoritären Staatsstreich. Dadurch, dass man die Gesetze so verändert, dass die Kontrollorgane, insbesondere das Bundesverfassungsgericht, nicht mehr ihren Job machen können. Das ist auch einer der Gründe, warum gerade an der Stelle jetzt der Gesetzgeber tätig wird und das Grundgesetz ändern wird, so wie es aussieht, um das Bundesverfassungsgericht besser zu schützen. Woran man auch sehen kann, da kann man was machen. Aber man muss halt erstmal sehen, was so passieren kann.
Wie sieht das jetzt aus in einem Bundesland? Wie weit könnte da so eine Partei gehen?
Also im Bundesland ist insofern anders als auf Bundesebene, als da der Fokus nicht so sehr auf der Gesetzgebung liegt. Die Bundesländer haben nicht so viel Zuständigkeiten, was die Gesetzgebung betrifft. In einzelnen Bereichen ja, zum Beispiel Kommunalrecht, aber vor allem Polizei- und Sicherheitsrecht. Aber im Großen und Ganzen werden die Gesetze eher auf Bundesebene gemacht. Aber was die Bundesländer machen, ist, diese Gesetze auszuführen. Und da haben sie enorme Spielräume, auch eben in dem Sinne der besagten Obstruktion. Also tatsächlich dann, wie sie dann die Gesetze ausführen.
Machen Sie es mal konkret, machen Sie mal ein Beispiel.
Also, wenn man zum Beispiel mal die Bildungspolitik nimmt, das ist ein Fall, da liegt die Kompetenz total bei den Ländern. Das ist wirklich Ländersache, was in den Schulen unterrichtet wird, wie die Schulen organisiert sind. Und da könnte ein autoritär populistisch besetztes Bildungsministerium die Lehrpläne verändern, die Schulorganisation verändern, dafür sorgen, dass die Schulen als Orte der Diskussion und der Kritik lahmgelegt werden. Das Gleiche gilt auch für die Universitäten, für den Wissenschaft, für den Kunst- und Kulturbereich. Das wäre so ein Beispiel. Ein anderes Beispiel wäre das Ausländerrecht. Das ist auch etwas, was eigentlich ein Bundesgesetze sind. Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht, was aber von den Ländern umgesetzt wird. Und wenn da die Ausländerbehörden, das sind kommunale Behörden, die von den Ländern beaufsichtigt werden, wenn die anfangen, sozusagen dieses Gesetz anders oder gar nicht mehr umzusetzen, dann ist sehr die Frage, was man da eigentlich dagegen tun kann. Dann kommt auch der Bund schnell in eine Situation, wo er sich überlegen muss, was er dann dagegen eigentlich machen kann.
Der Bund könnte oder müsste möglicherweise in manchen Fällen sogar eingreifen, schreiben Sie. Was steht im Artikel 37, der das beschreibt?
Also der Artikel 37 ist so ein bisschen so ein unkartiertes Gelände im Grundgesetz. Das ist eine Norm, die noch nie angewandt worden. Das ist der sogenannte Bundeszwang. Also wenn es zum Beispiel dazu kommt, dass bei der Umsetzung von Bundesrecht, also wenn wir mal bei dem Beispiel Ausländerrecht bleiben, die Landesbehörden oder kommunale Behörden hören auf, Aufenthaltsgenehmigungen auszustellen oder Einbürgerungen vorzunehmen, obwohl sie dazu verpflichtet wären. Wenn es dazu käme, dann kann der Bund erstmal dann muss der Bund sich erstmal schlau machen, was überhaupt passiert. Also das ist dann die Bundesaufsicht, die dann greift. Auch etwas, was bisher noch nie so richtig stattgefunden hat, weil es dafür gar keine Anwendungsfälle gibt. Das heißt, man weiß auch vieles gar nicht so genau, wie das funktioniert und wo da die Grenzen liegen, weil es keine Rechtsprechung dazu gibt, weil es auch ganz wenig Forschung dazu gibt. Aber jedenfalls könnte dann der Bund einen Bundesbeauftragten erstmal da in dieses Land entsenden, in das Ministerium, der sich erstmal da umguckt und die Fälle anschaut. Mhm. Und wenn der dann Mängel feststellt, sofern er überhaupt dann tatsächlich Zugang bekommt zu diesen Akten, dann kann der Bund verlangen, dass diese Mängel abgestellt werden. Da muss dann auch der Bundesrat dann nochmal mitwirken. Und wenn das nicht passiert, dann kann er sozusagen das Abstellen dieser Mängel erzwingen. Aber mit welchen Mitteln genau, ist ziemlich ungeklärt. Ne? Da gibt es ganz viele offene Fragen.
Ronen Steinke, der ja auch schon zu Gast war in der Sendung, hat Sie in einem Interview gefragt, ob denn zum Beispiel Olaf Scholz dann bewaffnete Kräfte nach Thüringen schicken könnte, so wie einst John F. Kennedy, der in den 60er Jahren die Nationalgarde nach Alabama entsandte, um Bürgerrechte für Schwarze durchzusetzen. Also so ein Szenario ist dann doch nicht wahrscheinlich, oder doch?
Also das ist natürlich ein Extremszenario. Also wenn es um den Einsatz der Bundeswehr geht, dann wäre das wahrscheinlich auf Basis dieses Artikel 37 Bundeszwang nicht möglich, weil das ist der Fall des inneren Notstands. Da gibt es dann andere Voraussetzungen dafür. Aber was zum Beispiel die Bundespolizei betrifft oder dann auch die Landespolizei unter dem Kommando des Bundes zu stellen, solche Szenarien wären dann auf Basis von Artikel 37 dann möglich.
Ab wann ist denn für Sie, also wir sprechen die ganze Zeit von autoritär-populistischen Parteien, wir müssten die vielleicht nochmal kurz definieren, was Sie damit meinen. Ab wann ist denn für Sie die Basis des politischen Wettbewerbs verlassen? Also welche Eigenschaft muss eine Partei haben, dass Sie sagen, es geht hier nicht um den korrekten Wettstreit, um politische Lösungen für Probleme, es geht um was anderes?
Also unser Anliegen mit dem Projekt ist, auf eine bestimmte Strategie scharf zu stellen. Die autoritär-populistische Strategie, die zum Ziel hat, ein autoritäres Regime zu errichten, also ein Regime, das auf demokratischem Weg nicht mehr von der Macht zu entfernen ist, das keine rechtsstaatliche Kontrolle und auch keine öffentliche Kritik mehr zu befürchten hat. Und das ohne offenen Verfassungsbruch und ohne Veränderungen an den, unmittelbare Veränderungen an dem verfassungsrechtlichen Gefüge, sondern durch Missbrauch der Institutionen, der dadurch möglich gemacht wird, dass man sozusagen den Anknüpfungspunkt der Demokratie, also das Volk, den Demos, dass man den nicht mehr als ein Rechtsbegriff versteht, sondern als etwas, was sozusagen naturgegeben in der Geschichte, in der Kultur einfach da ist. Also
also das Volk steht über dem Demos im Sinne von Demokratie.
Genau, also in der Demokratie ist es ja so, dass der Demos sich in demokratischen Verfahren reproduzieren muss, in Wahlen und in Abstimmungen. Und das sind rechtlich geleitete Verfahren. Das heißt, das ist das Ergebnis eines rechtlich angeleiteten Prozesses. Und nur so kann Demokratie funktionieren. Während wenn man sagt, das Volk steht immer sowieso schon da, das wissen wir auch ohne solche Verfahren, worum sich da handelt, nämlich um uns. Also wir sind das Volk. Im Gegensatz zu irgendwelchen Randgruppen oder Minderheiten oder komischen Menschen, dann werden sozusagen die Institutionen der Demokratie frei, um eingesetzt zu werden als Instrumente des eigenen Machterwerbs und des eigenen Machterhalts. Und das ist die Strategie, um die es da geht. Und das ist auch die Strategie, die wir in Ungarn sehen, die wir in Polen gesehen haben, die wir in den USA im Moment massiv sehen, die wir in Frankreich, Italien, also in ganz, ganz, ganz vielen Ländern sehr, sehr erfolgreich und sehr, sehr gefährlich am Werke sehen und von denen Deutschland auch überhaupt nicht verschont bleibt.
Maximilian Steinbeiß ist heute unser Gast. Sein Buch trägt den Titel Die verwundbare Demokratie – Strategien gegen die populistische Übernahme. Wir hören eine erste Frage.
Wie bewertet der Autor das jüngste Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Hinblick auf die Qualität der Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland?
Puh, das weiß ich jetzt nicht genau, auf welches jüngste Urteil sich der Fragesteller bezieht.
Das war dieser Woche, vermute ich mal, das mit dem Wahlrecht.
Das mit dem Wahlrecht, okay.
Vermute ich mal, ja.
Da würde ich jetzt ungern tiefer einsteigen. Das ist ziemlich komplex. Da geht es um die Grundmandatsklausel, da geht es um die Sperrklausel, 5%-Hürde. Da geht es um die Frage, wie man sozusagen verhindert, dass eine Mehrheit kleine Parteien vom Halse schafft, beziehungsweise sozusagen für bestimmte kleine Parteien dann eine Art verfassungsrechtlichen Bestandsschutz errichtet. Das ist ein kompliziertes Thema. Insgesamt, glaube ich, kann man sagen, dass die Rolle des Bundesverfassungsgerichts, was die Entwicklung des Wahlrechts betrifft, durchaus seine problematischen Seiten hat. Also an dem Dilemma, dass wir schon seit so langer Zeit darauf warten, dass wir ein Wahlrecht bekommen, das den Maßstäben des Bundesverfassungsgerichts genügt, hat das Bundesverfassungsgericht auch einen gewissen Anteil. Aber das ist nun mal jetzt die Situation und das ist natürlich ein Riesenproblem, weil eben das Wahlrecht ist der Stellhebel schlechthin, an dem dann eine Regierungsmehrheit sozusagen die Voraussetzungen ihre Ermächtigung selber herstellen kann. Und wenn davon tatsächlich gezielt Gebrauch gemacht wird oder wenn auch nur das Vertrauen kaputtgeschossen wird, dass davon kein Gebrauch gemacht wird in diesem Sinn, dann ist es wahnsinnig schädlich für die Demokratie.
Das Beispiel zeigt ja wieder mal die Bedeutung des Bundesverfassungsgerichts bei uns, gerade in der letzten Zeit. Sie haben das vorhin auch schon angedeutet, das soll ja nun auch besser geschützt werden. Ist denn die Wahrscheinlichkeit mit dem aktuellen Beschluss einer breiten Koalition gesunken, dass es von wem auch immer instrumentalisiert werden kann?
Also ich denke schon, dass da eine ganz, ganz zentrale Schwachstelle ein Stück weit geschlossen wird. Also das ist eben... Also was das Bundesverfassungsgericht ist im Grundgesetz vorgesehen und da sind auch einzelne Aspekte daran direkt in der Verfassung festgeschrieben. Das heißt, es kann eben gerade dann keine Regierungsmehrheit alleine, ohne dass sie die Opposition damit einbeziehen muss, dann verändern. Aber die ganzen Einzelheiten des Verfahrens und des Aufbaus des Bundesverfassungsgerichts sind im ganz normalen Bundesgesetz geregelt. Und zwar einem, dass eine Mehrheit das im Bundestag ändern kann. Da braucht sie noch nicht mal die Zustimmung des Bundesrates dazu, also der Länderkammer. Und das ist eine große Anfälligkeit. Also insbesondere, was das Szenario betrifft, dass zum Beispiel so eine Regierungsmehrheit sagt, also wir wollen jetzt da nicht mehr, so wie das bisher der Fall ist, dafür sorgen, dass auch der Teil des politischen Spektrums, der gerade nicht regiert, beteiligt wird an den Personalentscheidungen, wer da reinkommt in das Bundesverfassungsgericht. Das könnte eine Mehrheit einfach abschaffen. Im Moment ist es eben in diesem normalen Bundesgesetz geregelt, dass dafür eine Zweidrittelmehrheit nötig ist. Und diese Zweidrittelmehrheit könnte eine einfache Mehrheit abschaffen und dann jedenfalls den Teil der Richter, der vom Bundestag gewählt wird, dann eben dafür sorgen, dass das nur noch Leute sind, die Regierung gut findet. Mhm. Und das ist natürlich ein Problem. Und diesen Teil des Problems, der wird auch durch die jetzigen Pläne der für eine Verfassungsänderung noch nicht gelöst.
Weil was will man konkret tun? Man hat die Struktur des Gerichts im Grundgesetz festgeschrieben, habe ich rausgeschrieben. Man hat auch verfügt, dass bei Blockade einer Kammer die andere am Zug ist, bei der Bestellung von Verfassungsrichtern. Also hätten Sie diese Maßnahmen jetzt nicht so erstmal in den Vordergrund gestellt? Hätten Sie erstmal was anderes gemacht?
Doch, total. Also das ist total wichtig. Also gerade, dass Sie das nicht, also was zum Beispiel bisher gehen würde, ist, dass so eine Regierungsmehrheit sagt, es gibt jetzt zwei Senate an dem Gericht, wir machen einfach einen dritten Senat. Mhm. Und da können wir dann müssen dann auf einen Schlag 8 neue RichterInnen ernannt werden, 4 davon vom Bundestag. Und wenn wir dann obendrein auch noch die Zweidrittelmehrheit abschaffen, dann können wir sozusagen da auf einen Schlag dafür sorgen, dass da ein Senat dieses Gerichtes da ist, der im Grunde nichts mehr macht, was uns nicht passt. Und dann können wir noch die Zuständigkeiten innerhalb des Gerichtes so einstellen, dass alles, was so politisch heiß ist, dann an diesen Senat hingesteuert wird. Und das wäre dann das Ergebnis, dass man dann eigentlich vom Bundesverfassungsgericht kaum noch irgendwie Ärger zu befürchten hätte. Mhm. Und das wird jetzt verhindert dadurch, dass jedenfalls mal festgeschrieben wird, es gibt 2 Senate und nicht mehr. Es gibt in jedem Senat 8 RichterInnen und nicht mehr. Das heißt, dieses sogenannte Court Packing Scheme, also der Plan, das Gericht mit Gefolgsleuten vollzupacken, der wird sehr viel schwerer umzusetzen. Aber was noch nicht passiert ist, dass die Möglichkeit der Abschaffung der Zweidrittelmehrheit, mhm. Dass die im Grundgesetz festgeschrieben wird. Mhm. Und das ist ein Versäumnis in meinen Augen.
Wir hören eine nächste Frage.
Früher galt einmal der Grundsatz, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Dann kam Bundeskanzler Schröder und wollte das Volk mitnehmen zur Umsetzung seiner umstrittenen Sozialpolitik. Wir hatten einmal den Bürger in Uniform, der darauf vereidigt wurde, die Verfassung zu verteidigen, auch mit Waffen. Das sind nur ein paar Beispiele. Welche Schuld tragen die etablierten Parteien daran, die wehrhafte Demokratie in eine verwundbare Demokratie verwandelt zu haben? Und warum gibt es keine alternativen Parteien, die unsere Verfassung wieder stärken wollen? Mit der AfD wird sie ja nur noch mehr demoliert.
Herr Steinmeier.
Also ich weiß gar nicht, ob man davon sprechen kann, dass die wehrhafte Demokratie in eine weniger wehrhafte Demokratie jetzt aktiv verwandelt wurde dadurch, dass die Regierungsparteien oder überhaupt die etablierten Parteien, wenn man mal sie so nennen will, irgendwas getan oder unterlassen hätten. Also ich meine, die Instrumente sind alle da. Es gab Parteiverbotsverfahren gegen die NPD, die sind gescheitert. Das war auch durchaus lehrreich, die Art und Weise, wie die gescheitert sind. Und die Abschaffung der Wehrpflicht hat jetzt mit der wehrhaften Demokratie als solches ja gar nichts zu tun, weil die Bundeswehr ist nicht dazu da, nach innen sozusagen die Demokratie vor ihren Feinden zu schützen. Das wiederum ist auch ein Verfassungsgrundsatz. Trotzdem ist es so, es ist jetzt auch eben gerade kein spezifisch deutsches Phänomen. Also wir sehen das ja in der ganzen Welt, wie gesagt, dass diese Strategie im Moment wahnsinnig auf dem Vormarsch ist und große Erfolge erzielt. Und ich glaube, es geht eher darum, wie man sozusagen den Bestand auf diese Strategie hin besser anpassen kann, damit er da weniger verwundbar ist. Und auch dabei geht es nur zum Teil darum, tatsächlich solche Schwachstellen zu identifizieren und dann dafür sich irgendwelche Fixes auszudenken und umzusetzen. Mhm. Und vor allem darum, überhaupt erstmal diese Szenarien durchzuspielen und dann die individuellen Handlungsspielräume der Menschen und der Akteure in den Institutionen zu erkennen und diese Personen darauf vorzubereiten, was da auf sie zukommt.
Sigrid Müller-Daisy hat uns geschrieben, und sie ist auch so ein bisschen auf Ursachensuche, warum so viele Menschen bestimmten Parteien hinterherlaufen oder bestimmten Ideen heute hinterherlaufen. Sie schreibt, sieht der Autor einen direkten Zusammenhang zwischen der digitalisierten Gesellschaft, Stichwort Fake News, Verschwörungstheorien im Internet, entsprechende Seiten, und des Erstarkens solcher rechtsreaktionären politischen Strömungen. Ich in meinem Falle sehe, diesen direkten Zusammenhang, schreibt Frau Müller, da hier Vorurteile, Unwahrheiten einen großen Nährboden haben. Ist ein Staat überhaupt in der Lage, hier digitale Aufklärung zu betreiben und solchen Leuten, die davon leben, das Handwerk zu legen? Was müsste seitens der Regierung getan werden, fragt Sigrid Müller-Daisy, und in Bezug auf diesen digitalen Raum.
Ja, also ich glaube sozusagen, dass, also natürlich macht der Medienwandel und die Digitalisierung das Verfolgen solcher Strategien in ganz vieler Hinsicht einfacher und wahrscheinlicher. Und auch die Missbrauchsmöglichkeiten, die dann eben vom Ausland gesteuert kommen, also sprich den Einfluss von Russland auf die Mediensituation. Ich glaube, das ist alles gut dokumentiert und auch bestimmt ein Faktor. Trotzdem glaube ich, dass das eher ein Symptom ist als eine Ursache. Wir leben nun mal in einer sehr krisenhaften Zeit und einer Zeit, wo die Menschen große Verunsicherungen verspüren, was ihre Zukunftsaussichten betrifft. Und insofern, glaube ich, ist es gar kein so großes Wunder, dass diese Krisen sich sozusagen auch verfassungsrechtlich niederschlagen oder verfassungspolitisch niederschlagen. Und wenn dann dazu kommt, dass sozusagen die mediale Meinungsbildung, die Bildung einer medialen Öffentlichkeit sozusagen an der Stelle manipulationsanfälliger wird, dann macht es die Sache nicht einfacher. Aber ich glaube, man sollte auch nicht aus dem Auge verlieren, dass es durchaus auch ganz also auch ohne diese Digitalisierung, also auch ohne diesen Faktor ganz klassische Medien gibt, die da eine Rolle spielen. Und auch Medienkonzentrationsaspekte. Also wenn man zum Beispiel in andere Länder guckt, nach Frankreich oder nach Italien, dann sieht man, dass das Fernsehen eine Riesenrolle spielt. Und zwar gerade dann, wenn es, also jetzt was Italien betrifft, dann wenn es in die Hände der Regierung eben fällt und dann gezielt eingesetzt wird. Dass die Boulevardpresse eine Riesenrolle spielt, wenn die von irgendwelchen Oligarchen zusammengekauft wird, die dann gemeinsame Sache mit dem Regime machen. Und das hat wiederum mit Digitalisierung und mit Medienwandel gar nicht so furchtbar viel zu tun.
Wir haben eine nächste Frage.
Ist in Ostdeutschland die AfD deshalb besonders stark, weil noch Gedankengut aus der ehemaligen DDR vorhanden ist? Und wäre da eventuell ein bisschen Demokratie in Gefahr?
Herr Steinbeiß.
Also ich bin kein Parteienforscher. Ich kann sozusagen zu den Einstellungen der Anhänger und der Unterstützer der AfD jetzt gar nicht mehr sagen als jeder informierte Zeitungsleser auch. Aber und ich wäre auch vorsichtig damit, sozusagen das so als so ein Kulturphänomen alleine zu bewerten. Also wir haben ja auch lange den Fehler gemacht, wie das in Ungarn und in Polen losging, zu sagen, naja, das ist halt so ein Osteuropa-Phänomen und das sind halt Leute, die sind nicht so geübt und nicht so gut da drin, Demokratie zu praktizieren wie wir, die Ärmsten. Und deswegen sind wir da irgendwie auf der sicheren Seite und können da so ein bisschen runtergucken auf die. Und dann stellt sich raus, dass es mitnichten so ist, dass es irgendwie auf Osteuropa beschränkt bleibt, sondern plötzlich in allen Himmelsrichtungen und eben auch in Deutschland selber diese Strategie beobachtbar ist. Und ich glaube, so ein bisschen ist es innerhalb Deutschlands auch. Also man sollte sich, glaube ich, hüten davor zu sagen, das ist ein reines Postkommunismus-Phänomen. Mhm. Und in Westdeutschland haben wir dieses Thema irgendwie nicht, sondern das ist eine Frage von Abstufungen.
Aber es verweist ja auch sozusagen auf die Tatsache, dass in Ostdeutschland viele Menschen zum Beispiel darüber nachdenken, die AfD zu wählen. Wenn man das jetzt mal psychologisch betrachtet, die vielen Menschen, die eine Partei gewählt haben, die wird man ja, wenn man das so macht wie Sie in dem Buch, mit guten Absichten, möglicherweise noch zusätzlich bestärken in ihrer Haltung. Seht her, die sogenannten etablierten Parteien, die scheuen die politische Auseinandersetzung, die machen im Prinzip genau das, was sie den sogenannten Populisten vorwerfen, nämlich den Rechtsstaat für den eigenen Machterhalt nutzen. Also das ist überhaupt nicht meine Meinung, aber ich könnte mir vorstellen, dass interessierte Kreise und sowas auf Social Media bestimmt irgendwo hinschreiben.
Ja klar, aber das ist sowieso das Dilemma, dem man nicht entrinnt. Das ist ja gerade Teil der Strategie, zu sagen, Also so eine Art Double Bind aufzustellen. Das heißt, das ist ein Begriff aus der Psychologie, also eine Situation herbeizuführen, in der das Gegenüber, so wie immer es sich entscheidet, es eigentlich nur falsch machen kann und dadurch sozusagen in die Krise rutscht. Und das ist die Situation, in der wir uns gegenüber dem autoritären Populismus befinden. Das heißt, entweder spielen wir deren Spiel mit, dann gewinnen sie und können ihre Ziele umsetzen, oder wir spielen ihr Spiel nicht mit, dann können sie damit sozusagen ihr Narrativ, dass dieses System von irgendwelchen Eliten beherrscht wird und die nichts anderes im Sinn haben, als das in Anführungszeichen wahre Volk auszugrenzen und klein zu halten, dass da was dran ist an dieser Erzählung. Und wie man es macht, ist es falsch. Und in diesem Dilemma befinden wir uns jetzt schon eine ganze Weile. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, auf die Strategie dahinter scharf zu stellen. Mhm. Und nicht zu versuchen, sozusagen dieses Dilemma in der einen oder anderen Weise aufzulösen. Also sprich, entweder so zu tun, als sei das eine ganz normaler demokratischer Wettbewerber, den man dann nur irgendwie einbinden muss in der Demokratie oder auch mal regieren lassen muss. Also Stichwort Entzauberung, daran glaube ich überhaupt nicht. Da gibt es überhaupt keine Evidenz dafür, dass das passieren wird. Also sozusagen diese Variante. Oder auf der anderen Seite halt mit harter Repression vorzugehen, also sprich Parteiverbotsverfahren, wofür ich wesentlich mehr Sympathien hätte, aber das mal beiseite. Aber jedenfalls zusätzlich ist es wichtig, auf diese Strategie scharf zu stellen und sich einfach darauf vorzubereiten, was passiert, wenn diese Strategie sich realisiert, und daraus dann Schlüsse zu ziehen und anhand dieser Strategie dann auch zu differenzieren zwischen Parteien, die tatsächlich eben ganz normale politische Wettbewerber sind, über alle inhaltlichen politischen Gegensätze hinweg, und solchen, deren Ziel es ist, ein autoritäres Regime zu errichten und die man gerade deswegen nicht an die staatlichen Machthebel lassen darf.
Dann lassen Sie uns das mit den Strategien noch ein bisschen konkreter machen. Strategie der Extremisten wäre es, so beschreiben Sie das im Buch, bestimmte Institutionen, die wir traditionell zum Beispiel eher als neutrale Sachwalter sehen, politisch zu instrumentalisieren. Nennen Sie ein Beispiel, wie das funktionieren könnte.
Also, wenn man zum Beispiel davon ausgeht, und das ist ja relativ wahrscheinlich, dass die AfD in Thüringen und in Sachsen und auch in Brandenburg stärkste Fraktion wird. Dann hat sie nach der Geschäftsordnung der jeweiligen Landtage und auch nach alter parlamentarischer Tradition das Recht, den Kandidaten für das Amt des Landtagspräsidenten vorzuschlagen. Und normalerweise wird dieser Kandidat dann auch gewählt, weil es eben gerade nicht etwas sein soll, was sozusagen wie normale politische Entscheidungen durch eine Mehrheitsentscheidung besetzt werden soll, dieses Amt, sondern dafür ist eine Regel da, die dafür sorgt, dass das eben gerade nicht was ist, was die Mehrheit über die Minderheit verfügt, sondern was sich sozusagen aus so einer Konvention heraus ergibt, wie das eben die stärkste Fraktion das stellt. Mhm. Ne? Das heißt, dieses Amt soll eigentlich unpolitisch sein, es soll dafür sorgen, es soll sozusagen für alle Abgeordneten da sein, egal ob das die gleiche Partei ist oder eine andere Partei ist, und soll dafür sorgen, dass die Regeln eingehalten werden, dass das Parlament gut funktioniert und dass irgendwie alle ihren Job machen können und insbesondere auch alle gut informiert sozusagen ihre Kontrollaufgabe gegenüber der Regierung wahrnehmen können. So, wenn jetzt dieses Amt in autoritärpopulistische Hände fällt und man sozusagen aus dem Blickwinkel dieser Strategie da drauf guckt, dann sieht man, was man für einen Missbrauch damit treiben kann, in dem Moment, wo man tatsächlich dann anfängt, dieses Amt zu politisieren. Und dann eben, also die Landtagspräsidentin bestimmt über die Landtagsverwaltung, also diesen ganzen Beamtenapparat, der allen Abgeordneten zur Verfügung steht, den wissenschaftlichen Dienst, die IT, die Raumverwaltung, aber zum Beispiel auch die Ausfertigung von Gesetzen. Bisher kann man sich darauf verlassen, dass wenn der Landtag ein Gesetz beschließt, es sei denn, das ist evident verfassungswidrig, dass das dann auch im Gesetzblatt erscheint. Aber wenn dann eben plötzlich was mit einem Parlamentspräsidenten zu tun hat, der dieser Strategie folgt, dann kann man sich darauf nicht mehr unbedingt verlassen. Weil diese Konvention, beruht darauf, dass alle Parteien ein gemeinsames Interesse haben, dass die Institution funktioniert. Mhm. Und jetzt stellen wir plötzlich fest, es gibt da Parteien, die teilen dieses Interesse nicht, sondern die haben Interesse daran, dass die Institutionen nicht gut funktionieren, weil das ihre Erzählung füttert. Damit können Sie also das.
Damit können Sie wiederum sagen, es ist eine self-fulfilling prophecy, also sich selbst erfüllende Prophezeiung.
Ganz genau.
Seht her, dieses System ist defizitär. Das funktioniert hier überhaupt nicht.
Genau.
Hier geht es ja gar nicht weiter. Das ist ein Teil der Strategie.
Ganz genau.
Also der Bruch von Konventionen ist für autoritär-populistische Parteien ein mächtiges Instrument, schreiben Sie. Aber man darf nicht ausblenden, in der Geschichte haben auch andere das genutzt. Also Sie bringen zum Beispiel Beispiele aus den USA. Barack Obama, da ging es um die Nominierung eines Juristen für den obersten Gerichtshof, Merrick Garland. Was ist da passiert?
Genau, also in den USA, also die Geschichte des obersten Gerichtshofs und des Umgangs der Parteien damit, das geht schon Jahrzehnte zurück. Also die strategische Entscheidung, insbesondere der Republikaner, auch so eine Konvention, dass man eigentlich immer so Middle-of-the-Road-Kandidaten, also die für beide Seiten irgendwie akzeptabel sind, möglichst in der Mitte angesiedelt sind und moderat sind, zu nominieren, die wurde von den Republikanern schon sehr früh aufgekündigt. Und seitdem hat sich das immer mehr zugespitzt, dass das zu einem ganz politisierten Thema geworden ist, diese Besetzung der Richterposten am obersten Gerichtshof. Mhm. Und dann bis hin zu dem Punkt, dass dann, also das, was Sie angesprochen haben, Obama, also es ist ja dann immer so, dass der Präsident hat das Recht, den Kandidaten zu nominieren, aber der muss dann im Senat gewählt werden. Und Obama hat dann diese Richter sind auf Lebenszeit gewählt. Das heißt, wenn dann einer stirbt, erst dann kann dieser Posten neu besetzt werden. Und das war in der Amtszeit von Obama der Fall. Da ist der Richter Antonin Scalia gestorben und es musste ein Nachfolger dafür gewählt werden. Und er hat ihm einen solchen Middle of the Road Kandidaten Merrick Garland dann nominiert. Und dann haben die Republikaner diese Wahl einfach nicht auf die Tagesordnung gesetzt, weil sie die Mehrheit im Senat hatten, und haben dafür gesorgt, dass darüber einfach nicht abgestimmt werden konnte. Das war auch so ein Fall, das hätte bis dahin niemand für möglich gehalten, aber da waren ganz viele entsprechende Sachen schon vorher passiert, bis zu dem Punkt, wo die Republikaner das einfach mal gemacht haben, also diese Konvention aufgekündigt haben. Da blieb dieser Posten unbesetzt, so lange bis dann die Amtszeit von Obama abgelaufen ist und dann Donald Trump an die Macht kam und dann diesen Posten gefüllt hat. Und jetzt gibt es eine stabile republikanische Mehrheit im obersten Gerichtshof, die dafür sorgt, dass in den Fällen, wo es nötig ist aus republikanischer Sicht, dann da nichts anbrennen kann.
Jetzt könnte man natürlich sagen, und das verweist natürlich auch wieder auf das Grundproblem, über das wir eben gesprochen haben, das sind nun mal die Regeln. Man kann diese Regeln ja nicht nur dann gut finden, wenn sie Leuten helfen, die mir politisch nahestehen. Und die Republikaner sind in diesem Fall ja mit Hilfe der Wähler in eine Position gekommen, die ihnen diese Möglichkeit gibt, so zu agieren. Also das haben sie sich ja auch nicht unrechtmäßig erworben oder sich erschlichen. Also Sie sehen meinen Punkt.
Ja, nee, genau. Also es geht auch gar nicht unbedingt darum, dass sie damit das Recht gebrochen haben. Also Rechtsmissbrauch ist ja immer der missbräuchliche Gebrauch von einem Recht, das man hat. Also es geht nicht darum, dass man etwas macht, wozu man kein Recht hat, sondern man hat das Recht dazu, aber man verwendet dieses Recht auf eine missbräuchliche Art und Weise. Und das, also jede Rechtsordnung ruht auf einer Schicht von Konventionen, an die sich die Leute nicht deswegen halten, weil sie rechtlich dazu verpflichtet sind, sondern weil sie alle ein gemeinsames Interesse daran teilen, dass die Institutionen funktionieren. Und sobald eben jemand ein strategisches Interesse hat, dass die Institutionen nicht funktionieren, dass man zeigen kann, also dass man sie dann, dass man damit seine Erzählung füttern kann, dass man sich gegen Verräter an dem wahren Volk irgendwie da zur Wehr setzen muss und deswegen diese Institutionen politisieren muss. In dem Moment haben wir es mit Institutionenmissbrauch zu tun und mit Rechtsmissbrauch zu tun. Und das ist etwas, was man in den USA seit vielen Jahren und Jahrzehnten beobachten kann, mit den Folgen, die wir jetzt dann im November in aller Härte zu spüren bekommen werden.
Martin hat uns geschrieben an Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen sr.de. Wurde durch Ereignisse von historischer Dimension wie die Zeit des RAF-Terrorismus oder die Prinz-Reuß-Verschwörung eine Lehre gezogen, wie der Staat gegen Verfassungsfeinde sinnvollerweise präventiv vorgehen kann? Ein Beispiel waren früher die nicht unumstrittenen radikalen Erlasse. Aber die Zeit war ja auch wirklich anders in Bezug auf Diskurs und Transparenz, schreibt unser Hörer Martin.
Also Die radikalen Erlasse ist eine ganz schwierige Geschichte. Da würde ich jetzt, die würde ich jetzt nicht als ein Beispiel heranführen, wie man sich auf eine effektive und rechtsstaatlich saubere Art und Weise vor Gefahren für Demokratie und Rechtsstaat schützen kann. Auch gerade der Gebrauch, der davon gemacht worden ist. Trotzdem bleibt es ein ganz zentrales Interesse, auch gerade den öffentlichen Dienst dafür zu sorgen, dass der nicht gekapert werden kann durch autoritäre Populisten. Und wenn die mal da drin sind, die dann wieder loszuwerden, ist sehr, sehr schwierig. Und das ist, glaube ich, gerade deswegen auch besonders wichtig, sozusagen diesen Ethos des öffentlichen Dienstes, dass sie dem Recht verpflichtet sind und nicht einer bestimmten politischen Partei, die sie in dieses Amt gehoben hat, also den auch zu verteidigen.
Also die demokratischen Parteien in Deutschland schreiben ja jetzt auch radikalen Klauseln in Gesetze. Wer Richter oder Schöffe werden will, darf kein Extremist sein. Die Frage ist aber auch hier, wer wird irgendwann mal definieren, was ein Extremist ist? Also es gibt ja Leute, die groteskerweise schon Menschen, die gendern, für Extremisten halten.
Ja, also das, ein bisschen das Problem daran ist, dass man bei der Frage, wer definiert denn, wer ein Extremist ist, sich im Moment doch sehr stark auf die Verfassungsschutzbehörden verlässt und denen so ein bisschen diese Beurteilungskompetenz zuweist und zuschreibt, dass wenn die in ihren Verfassungsschutzbericht reinschreiben, das ist, es handelt sich hier um Extremismus, dann ist es wie so eine Art Urteil, das man dann für bare Münze zu nehmen hat. Und das, glaube ich, ist echt problematisch. Die Verfassungsschutzbehörden sind dazu da, die Informationsbasis zu liefern, auf der man dann eine Schlussfolgerung ziehen kann, wer gefährlich ist für die Demokratie und für den Rechtsstaat. Aber nicht dazu da, diese Entscheidung zu fällen. Und diese Entscheidung wird im politischen Diskurs viel zu sehr und viel zu klar diesen Behörden zugeschrieben und zugewiesen. Und auch gerade vor dem Hintergrund der Erfahrungen, die wir mit diesen Behörden gemacht haben, also Stichwort NSU vor allem, glaube ich, ist dieser Vertrauensvorschuss, den wir diesen Behörden in dem Punkt einräumen, ein Problem.
Wir hören eine nächste Frage.
Wir wagen Demokratie mit Menschen, die zu allen Fragen, über die abgestimmt wird, Laien sind, mit Berkeley, eine Meinung haben, aber nur wenig wissen. Welche existenzielle Rolle spielen daher Vertrauen in die Experten und Common Sense über den geltenden Stand der Wissenschaft für unsere Demokratie und ihren Fortbestand?
Herr Steinweiß, bitte.
Also Demokratie ist nicht, also sagen wir mal, Expertenherrschaft steht im Gegensatz zur Demokratie und es ist nicht etwas, was der Demokratie zuträglich ist. Also zu sehr zu sagen, also oder um an der Demokratie teilhaben zu können, muss man kein Experte sein und das darf man auch nicht erwarten und auch nicht erzwingen. Gleichzeitig sozusagen sich auf eine gemeinsame Faktenbasis verständigen zu können und auch wissenschaftliche Erkenntnisse für diese gemeinsame Faktenbasis, auf der man dann zu einer kollektiv verbindlichen Entscheidung kommen kann, heranzuziehen und da auch eine Vertrauensbasis zu haben, ist natürlich total essentiell. Aber ich würde total davor warnen, sozusagen als Voraussetzung zur Teilhabe an der Demokratie zu machen, dass man irgendwelches Expertenwissen mitbringt. Das ist nicht das, worum es geht in der Demokratie.
Schauen wir nochmal konkreter nach Thüringen. Damit hat sich ja auch Ihr Thüringen-Projekt beschäftigt. Wenn man jetzt mal guckt, gibt es zwei Szenarien, die ventiliert werden. Das erste ist, AfD wird stärkste Partei, stärkste Fraktion. Die zweite Möglichkeit, AfD gewinnt die Wahl, stellt die Regierung. Letztere Möglichkeit scheint ja doch sehr unwahrscheinlich im Moment, oder?
Also es ist, glaube ich, bei der Parteienlandschaft, mit der wir es da in Thüringen zu tun haben, schwer, da irgendwas auszuschließen. Ich traue mir keine Prognose dazu, welche Koalition da am Ende dabei rauskommen wird. Insofern glaube ich, ist es klug, da erstmal mit allen Möglichkeiten zu rechnen. Und auf der anderen Seite ist es eben auch so, selbst wenn es nicht zu einer Regierungsbeteiligung der AfD kommt, ist erstens die AfD auch nicht notwendigerweise die einzige autoritär-populistische Kraft, mit der da zu rechnen ist. Also die BSW ist jetzt ist eine neue Partei, das muss ich erst noch ein bisschen rausstellen, wie die agiert und wie die handelt. Aber sozusagen sich zu sehr darauf zu verlassen, dass wenn man nur die AfD von der Macht fernhält, dass dann alles gut wird, das würde ich für unklug halten. Und zweitens ist es eben auch so, dass auch aus der Oppositionsrolle Spielräume existieren, diese Strategie voranzutreiben. Also insbesondere dann, wenn es der AfD gelingt, was ja ihr offizielles Wahlziel in Thüringen ist, über die 33% im Landtag zu kommen.
Also diese 33%, die sind ganz bewusst gewählt. Also vielleicht können Sie noch sagen, was es damit auf sich hat.
Also wenn du mehr als ein Drittel der Abgeordneten im Landtag stellst, dann kannst du alle Entscheidungen, die halt mit Zweidrittelmehrheit gefällt werden, blockieren, weil die gehen dann nicht mehr ohne deine Zustimmung. Und das heißt erstens, dass du dir gerade bei diesen sehr zentralen Entscheidungen halt eine Menge politischen Einfluss erpressen kannst, weil die eben diese Entscheidungen ohne dich nicht gefällt werden können. Da geht es nicht nur um Verfassungsänderungen, sondern eben zum Beispiel auch um die Wahl von Richterinnen zum Landesverfassungsgerichtshof. Das gibt ja auf Landesebene auch immer noch Verfassungsgerichte. Die stehen immer so ein bisschen im Schatten des Bundesverfassungsgerichts, aber sind gerade, was so diese staatsorganisationsrechtlichen Themen für die Regierung betrifft, ganz zentral oft. Aber auch so zum Beispiel gerade in Thüringen gibt es eine Institution, heißt Richterwahlausschuss. Das ist ein Gremium, dessen Zustimmung erforderlich ist, um Richter auf Lebenszeit zu berufen. Und auf Thüringen kommt eine riesige Pensionierungswelle zu in der Justiz, generell im öffentlichen Dienst. Die ganzen Leute, die in den 90er Jahren da in die Justiz eingetreten sind, die gehen jetzt alle in Rente. Mhm. Und da werden ein Drittel bis die Hälfte aller Richterposten müssen dann neu besetzt werden in den nächsten Jahren. Das heißt, da gibt es einen riesigen Entscheidungsdruck, von dem hängt ab, ob die Justiz in Thüringen, das gleiche Situation haben wir in anderen Bundesländern im Osten auch, überhaupt funktionsfähig bleibt, dass dieser Richterwahlausschuss funktioniert. Und die Mitglieder dieses Richterwahlausschusses, die müssen mit Zweidrittelmehrheit gewählt werden. Das heißt, wenn du so eine Sperrminorität hast, also mehr als ein Drittel im Landtag, und dann hast du die Hand auf der Ader, auf der Arterie dieser Personalentscheidungen für die Justiz. Und die kannst du zudrücken. Und damit, das ist ein ganz, ganz potentes Mittel, um den Rechtsstaat tatsächlich unter massiven Druck zu setzen. Und das haben wir auch in der letzten Legislaturperiode schon gesehen, dass die AfD durchaus versteht, mit diesem Instrument umzugehen.
Sie beschreiben, dass in Deutschland wir auch eine ganz andere Kultur der Verfassungsgerichte haben, der Verfassungsgerichte, anders als in den USA. Vereinfacht gesagt, die sind nicht darauf angelegt, dass sich Mehrheiten bilden, die Minderheiten überstimmen. Also wie kann diese Kultur auch möglicherweise noch genutzt werden?
Genau, also wenn es dazu käme, dass die AfD oder überhaupt eine autoritär-populistische Partei Leute in so ein Verfassungsgericht reinbringt, die in den Dienst ihrer Strategie stellt, das heißt, die eben nicht notwendigerweise dann noch ein Interesse teilen, dass diese Institution gut funktioniert, sondern vielleicht das interessanter finden, herbeizuführen, dass diese Institution nicht so gut funktioniert, dann können sie damit eine Menge Schaden anrichten. Das heißt, in dem Moment, wo da jemand drin säße, selbst wenn es nur ein Richter ist, der einfach sich allen Entscheidungen verweigert und die ganze Zeit überstimmt werden muss, dann haben wir eine Situation, wo sich eben die ganze Zeit Mehrheiten bilden über Minderheiten. Und damit wird allein schon die Institution Verfassungsgericht zu etwas, wo eben Mehrheiten über Minderheiten bestimmen, sprich zu einer politischen Institution. Und das verändert die ganze Kultur, das verändert die Funktionsweise und kann alleine schon einen Riesenschaden anrichten.
Sie nennen im Buch dann als weitere Strategie auch die sogenannte kleine Anfrage. Das ist natürlich ein wichtiges, ein legitimes Instrument der Opposition. Aber Sie sagen, man kann dieses Instrument auch in Anführungsstrichen missbrauchen.
Genau, das ist etwas, was wir auch jetzt schon in vielen Landtagen und auch im Bundestag sehen. Also zum Beispiel im Thüringer Landtag hat die AfD alleine in der laufenden Legislaturperiode mehr als 2800 solche kleinen Anfragen gestellt. Das ist doppelt so viel wie die viel größere Oppositionsfraktion der CDU. Und wenn man sich auch guckt, was das auch inhaltlich anschaut, was die da so fragen, dann sieht man, da geht es jetzt nicht notwendigerweise immer nur darum, sozusagen an Regierungswissen ranzukommen. Das ist der Zweck dieser kleinen Anfragen, dass die Parlamentarier
ihre Oppositionsarbeit machen
können. Genau, ihre Oppositionsarbeit machen können, dadurch, dass sie an Wissen rankommen, was die, über das die Ministerien halt verfügen und sie selber nicht notwendigerweise so. Und dazu sind diese kleinen Anfragen da. Also wenn die eben in solchen Massen und auch abgestimmt gestellt werden, dann sieht man, dass da eigentlich ein ganz anderer Zweck damit verfolgt wird, nämlich das gezielte Lahmlegen von Regierungsressourcen.
Also die müssen in einer bestimmten Zeit ja auch schriftlich beantwortet werden. Also damit kann man auch Kapazitäten binden.
Damit kann man Kapazitäten binden und damit kann man sozusagen einen Beitrag dazu leisten, dass das irgendwie stimmt, was man die ganze Zeit behauptet, nämlich dass die Regierung nicht gut regiert, weil diese Kapazitäten damit gebunden sind. Ich meine, da muss man die Beamten jetzt nicht bemitleiden dafür. Das ist ja ihr Job, diese Anfragen zu beantworten, aber der Effekt ist halt der, dass Kapazitäten in den Ministerien gebunden sind, diese Anfragen abzuarbeiten und dann eben nicht parat stehen, dafür Regierungsarbeit zu leisten und Probleme zu lösen. Und damit kann man spielen. Und normalerweise ist es halt so, dass man sich darauf verlässt, dass eine Oppositionsfraktion jetzt kein Interesse daran hat, einen solchen Zustand herbeizuführen. Und das ist halt im Umgang mit autoritärpopulistischen Parteien nicht mehr gegeben.
Aber nochmal, die Arbeit der Opposition ist eine sehr wichtige. Also sie soll die Regierung kontrollieren, das ist unheimlich wichtig. Und sie soll ja mitunter auch im Wege stehen. Sie soll dazu zwingen, ein zweites Mal über was nachzudenken. Das dagegen wollen Sie gar nicht argumentieren, oder?
Absolut, genau. Genau, also die Aufgabe der Opposition ist es, eine Alternative zu sein gegenüber der Regierung und zu zeigen, dass die Regierung macht es so, aber man könnte es auch anders machen, damit sozusagen dieser Raum offen bleibt. Und diese Aufgabe, die ist absolut lebensnotwendig für eine Demokratie. Das heißt, der Unterschied zwischen Opposition und Obstruktion ist hier ganz entscheidend.
Um diesen Unterschied rauszuarbeiten, wir haben ja auch zum Beispiel den Bundesrat, der Gesetzgebungsvorhaben der Bundesregierung massiv ausbremsen, verhindern kann. Wo ist jetzt genau der Unterschied zu dem, was Sie denen vorwerfen, die in Ihren Augen das Ganze missbrauchen? Ist das also die schiere Zahl der Nachfragen oder wo kann man da genauer die Trennlinie ziehen?
Nein, es geht, also der Bundesrat, wenn man eine Mehrheit im Bundesrat hat, die was anderes will als eine Mehrheit im Bundestag, dann, das ist sozusagen das vom Grundgesetz vorgesehene Mechanismus. Das macht das Regieren nicht einfacher, aber es soll ja auch das Regieren nicht alles, soll ja auch nicht alles immer nur das Regieren einfacher machen. Da hat halt dann die Opposition an der Stelle Einfluss darauf, was Gesetz wird und was nicht. Und das ist in Ordnung. Das ist also das würde ich als ganz reguläre und unproblematische Art von Opposition verstehen. Und im Unterschied dazu, im Unterschied zu der Obstruktion, die von dem Interesse getrieben ist, die Dysfunktionalität der Institutionen herbeizuführen.
Wir hören eine nächste Frage.
Wir haben im Herbst verschiedene Wahlen in den früheren ostdeutschen Ländern und man befürchtet, dass sich dort Ergebnisse herausstellen, die hier weniger gewünscht sind. Wie sieht es eigentlich damit aus? Hat das sogenannte Demokratieförderungs- oder Demokratiestärkungsgesetz, das da erlassen wird, einen positiven Einfluss, den man ausüben kann, um unerwünschte Ergebnisse zu bekommen?
Herr Steinbeis.
Also zivilgesellschaftliche Initiativen zu unterstützen, die da gerade in Ostdeutschland oder in vielen Bundesländern eine sehr, sehr wertvolle und sehr, sehr wichtige Arbeit leisten, und da auch enorme Risiken auf sich nehmen und unter Bedingungen da diese Arbeit leisten, die wirklich sehr, sehr schwer sind. Das, glaube ich, ist ein sehr legitimes Ziel und da glaube ich, ist viel gewonnen, wenn man das auf eine stabilere gesetzliche Grundlage stellt. Natürlich ist es immer ein Problem damit, wenn sozusagen durch eine Regierungsentscheidung solche Zivilgesellschaft, also wenn diese solche zivilgesellschaftlichen Strukturen sozusagen abhängig werden von Regierungsgeldern. Aber ich glaube, aus dem Dilemma kommt man sowieso nicht sauber raus. Insofern bin ich eigentlich unterm Strich sehr froh darüber, wenn dieses Gesetz kommt.
Nutzen wir die letzten Minuten noch für konkrete Hinweise oder vielleicht auch konkrete konstruktive Verbesserungsvorschläge, die Sie haben. Erstmal die Frage, haben Sie eigentlich die Sorge, dass Sie mit dem Thüringen-Projekt und auch Ihrem Buch möglicherweise gerade denen eine Art Anleitung bieten könnten, die unserer Verfassung schaden wollten? Weil die könnten das ja auch zynisch gesprochen als juristischen Ratgeber lesen.
Also wenn die da unseren Rat benötigen würden, was man da so alles machen kann, dann wären sie gleich keine autoritären Populisten. Das ist ja gerade das Kennzeichnende daran, dass die autoritären Populisten diesen instrumentellen Blick auf die Institutionen. Wie können wir das so benutzen, dass wir damit unsere Erzählung wahr machen und dass wir damit daraus sozusagen damit unsere Strategie verwirklichen können? Diese Perspektive haben die von vornherein und das unterscheidet sie von anderen politischen Kräften. Und es sind diese anderen politischen Kräfte, die da oft, oder wo ich eben viel mehr Aufklärungsbedarf sehe, und die man erstmal dazu bringen muss, überhaupt in solchen Szenarien zu denken, um sie da besser darauf vorzubereiten, was auf sie zukommt, wenn diese Szenarien sich realisieren. Insofern, es gibt eben auch im Ausland genügend Anschauungsmaterial, wie diese Strategie funktioniert und welche Erfolgsbedingungen da vorhanden sein müssen, damit sie funktioniert. Und das ist das, worauf es ankommt. Und ich glaube nicht, dass das Problem darin besteht, dass man die autoritären Populisten da erstmal auf diesen Trichter bringen muss.
Sie schreiben auch, so was wie eine wasserdichte Verfassung gibt es nicht. Also es ist wohl ein aussichtsloses Unterfangen, nun alle Fehler zu suchen oder die irgendwie auszumerzen. Also das kann nicht die Strategie sein.
Genau, also wie gesagt, alle Institutionen können missbraucht werden. Und wenn man dann neue Institutionen schafft, um bestimmten Missbrauch vorzubeugen, dann können die wiederum missbraucht werden. Also die Erwartung zu haben, dass man irgendwann eine so wasserdichte und so perfekt gebaute Verfassung hinbekäme, dass die einen vor allen Szenarien, die man sich da vorstellen kann, bewahrt und man sich sozusagen darum auch nicht mehr zu kümmern braucht, sondern das irgendwie der Verfassung und den Verfassungsgerichten und überhaupt den JuristInnen überlassen kann, sich um diese Fragen zu kümmern. Diese Erwartung wäre illusionär und wäre auch gefährlich. Und es geht im Gegenteil darum, dass jede Funktionsträger in Institutionen, aber auch die Gesellschaft insgesamt, ihre Spielräume erkennt, sich dieser Strategie entgegenzustellen. Und das geht nur, wenn man sich mit diesen Szenarien beschäftigt hat.
Ein schöner Hinweis kommt von diesem Hörer hier. Er schreibt, als Boomer haben wir bereits in der Schulzeit gelernt zu diskutieren und Argumente zu verfechten beziehungsweise Positionen auch zu hinterfragen. Täuscht mich mein Eindruck, dass die Diskussionsfreudigkeit nachlässt und die Kritikfähigkeit ebenfalls? Brauchen wir mehr Kinderparlamente, um demokratische Entscheidungsprozesse einzuüben, hat uns dieser Hörer geschrieben.
Also das halte ich für eine typische Boomer-Perspektive, dass man sagt, wir Boomer haben das gelernt und die jungen Leute, die checken das irgendwie nicht mehr. Also ich glaube, da kann ich überhaupt keinen Anlass dafür erkennen, dass irgendwie das ein generationsspezifisches Verdienst ist. Im Gegenteil. Also wenn ich irgendwo Diskussionsfähigkeit erkenne, dann eher bei anderen Generationen.
Wobei, wenn Sie ja sagen, eben auch nochmal, wo Recht ist, da ist auch immer jemand, der das instrumentalisieren will, müssen wir leider anerkennen, es hilft keine Verrechtlichung der Politik. Es hilft ja auch nur der Streit. Es hilft nur weiterzukommen durch Streit und Austausch.
Ja, ganz genau. Also es ist nicht so, dass es gar nichts hilft. Es gibt schon so Verwundbarkeiten, die nicht so sein müssten. Also man kann schon, also institutional design matters, aber es ist nicht die Komplettlösung. Am Ende entscheidet die Resilienz der Gesellschaft und die Resilienz des politischen Prozesses und nicht die rechtlichen Institutionen.
Also
das klappt oder nicht.
Engagement, fairer politischer Streit, auch politische Aufklärung der Bürger. Sie nennen das zivilen Verfassungsschutz.
Genau. Und auch Versammlungsfreiheit. Also das ist ein Grundrecht, das in großer Gefahr Gefahr ist im Augenblick, auch in Deutschland. Also wenn man sich anschaut, wie die Versammlungsgesetze sich entwickeln, erfüllt mich das mit großer Sorge. Ein ermutigendes Beispiel, das wir in den letzten Jahren gesehen haben, war Israel, wo eben, wie die Regierung diese Justizreform in Anführungszeichen angekündigt hat, dann Hunderttausende über viele Wochen und Monate auf die Straße gegangen sind. Und sowas ist notwendig, wenn es mal so weit gekommen ist. Und dafür ist es aber erforderlich, dass die Versammlungsfreiheit robust ist und dass auch das Gefühl der Gesellschaft von diesem Grundrecht Gebrauch zu machen stabil ist.
Herr Steinbeiß, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch, für diese Sendung und sende schöne Grüße nach Berlin. Vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich.
Die verwundbare Demokratie ist der Titel des Buches, über das wir heute gesprochen haben. Strategien gegen die populistische Übernahme, der Untertitel. Hansa Verlag, 304 Seiten, kosten 25 Euro. Jeweils ein Exemplar gewonnen haben Wolfgang Nathusius aus Koblenz, Tobias Fleck aus Saarbrücken und Gerd Fuhrmann aus Maasweiler. Ihnen allen herzlichen Dank für Ihre Beiträge. Dankeschön, dass Sie mitgemacht haben und Ihre Fragen gestellt haben. Kommende Woche ist unser Gast Klimaforscher Mujib Latif. Sein neues Buch trägt den Titel Klimahandel, wie unsere Zukunft verkauft wird. Latif meint, mit dem Klima kann keiner verhandeln. Die Welt sägt trotz besseren Wissens an dem Ast, auf dem sie sitzt. Er beleuchtet im Buch dabei vor allem auch die Interessen weniger mächtiger Konzerne, die in seinen Augen von dieser Entwicklung profitieren. Was kann man tun? Darüber mehr im Gespräch mit Jochen Marmit und Mujib Latif in der kommenden Woche. Danke für Ihr Interesse. Wenn ihr keine Fragen an den Autor Sendung verpassen mögt, dann abonniert uns doch in der ARD Audiothek. Dort findet ihr viele weitere Folgen unserer Sendung, Informationen über unsere künftigen Themen auch auf sr2.de. Wenn ihr unseren Gästen Fragen stellen und die Chance haben wollt, Sachbücher zu gewinnen, sendet eure Beiträge unter WhatsApp 0681 65 100, gerne eine Sprachnachricht oder E-Mail, Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen @sr.de. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp, wenn Sie das heutige Thema in der ARD-Audiothek noch vertiefen wollen. Große Fragen in 10 Minuten. Wissenschaftsreporter Carsten Möbius erklärt sie mithilfe der Wissenschaft, komprimiert, aber kompetent. Zu den Fragen, die er da klärt, gehört etwa die nach einer Verfassung. Großbritannien hat keine, Israel hat keine, Neuseeland hat keine. Wozu brauchen wir eigentlich eine? Der Podcast streift aber auch andere Themen, etwa die Frage, ob Unwetter tatsächlich häufiger und stärker werden und kein Witz, ob früher tatsächlich alles besser war. Große Fragen in 10 Minuten. Den Podcast finden Sie in der ARD Audiothek.